Let's go, boy. Wir haben die allerletzte Folge College Football.
Oh, wait.
Hi-yo.
Oh, wait.
Er kann es.
Hi-yo.
Dominik kann es nicht abwarten. Leute. Wir sind ein bisschen im Hangover. Ich nicht ganz so, weil ich habe das Spiel heute Morgen nachgeschaut. Dominik hat. Du hast es live geguckt, ne?
Ich bin aufgewacht, also ich habe so ein Vorschlafen versucht, bin dann zur Halbzeit aufgewacht und dann habe ich die erste Halbzeit angeschaut.
Okay, verstehe ich.
Wie du es normalerweise machst mit dem.
Das ist meine Skitten. Taktik eigentlich, ja.
Das ist nice, das war richtig nice.
Ja, das ist meine Taktik. Also, vielleicht, was Dominik gerade meint, meine Taktik ist immer, wenn nachts ein Spiel ist und ich mir angucken will, dann stehe ich nicht auf für den Kickoff, sondern stehe extra mal später auf, lasse mein Handy aber aus, gehe dann immer auf Event von vorne starten, kannst du ja auswählen und skippe dann immer die ganze Werbung, bis ich das letzte Quarter dann live gucken kann, weil das ja eigentlich am spannendsten ist. Aber dann muss ich nicht so mitten in der Nacht aufstehen, sondern vielleicht erst um 4 oder so. Das ist meine Taktik. Aber für alle Leute, die eigentlich sich jetzt gerade fragen, worüber wir überhaupt reden und die vielleicht diese Folge zum ersten Mal hören oder generell Roman State zum ersten Mal. Gestern war das National Championship im College Football und es haben gespielt Notre Dame gegen Ohio State und natürlich müssen wir mit dieser Folge einen Recap machen. Was ist passiert? Wie ist es passiert? Direkt die Emotionen. Wir steigen gleich direkt ein. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, das hier wird die letzte Folge der ersten Staffel Broman State University sein. Wie es weitergeht, wann es weitergeht, machen wir am Ende der Folge, also bleibt auf jeden Fall dran. Und nach dem Recap, ganz wichtig, geben wir nochmal unsere Season Awards. Was waren für uns Spieler des Jahres, Mannschaft des Jahres, Spiel des Jahres, Moment des Jahres? Wir gehen gleich noch nach dem Recap, nach dem National Championship Game Recap rein und küren für uns persönlich unsere Awards des Jahres nach dem ersten Semester in der Broman State University. Also Leute, steigen wir rein, gehen wir ins Recap. Wir haben gerade schon gesagt, Ohio State hat gegen Notre Dame gespielt und ganz ehrlich, wir haben ja die Preview gemacht, hört da nochmal gerne rein, falls ihr da Bock drauf habt. Und wir haben es ein bisschen predicted, würde ich sagen. Aber ganz,
bisschen?
Aber die, ja guck mal, wir haben beide Ohio State gesagt, so Ohio State hat gewonnen.
Ach, du meinst die Preview, ich dachte, du meinst die Season Preview.
Nein, ich rede von unserer letzten Folge. Ja, ich weiß, Dominik, du willst gerne, dass alle...
Bruder, gönn mir mal, okay?
Ja, ich gönn jetzt, damit Dominik es nicht sagen muss, sag ich es jetzt, damit es für Dominik nicht komisch rüberkommt. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, Dominik war so clever und so absurd weitsichtig, dass er Ohio State vor der Saison schon als National Championship gepickt hat, also National Champion, wollte ich sagen, gepickt hat. Dominik, also unglaubliche Leistung, slidet in seine DMs. Er hat Absurdes geleistet heute.
Ich sag's einfach, es ist eine richtig schwierige Sache. Ich habe so viele Zahlen vor mir gehabt. Ich habe einfach das Team genommen, das ihre du, Spieler das meiste Geld du
von,
gegeben
weißt du von Hangover,
haben.
Weißt du von Hangover, dieses, wo Allen am Poker sitzt und das die ganzen Zahlen so? Das warst du vor der Saison so. Was kann passieren?
Ja, es ist halt nur ein Zufall, dass das Team, das fast 30 Millionen Dollar ausgegeben hat, für alle ihre Spieler dieses Jahr die National Championship gewinnt. Okay, ist halt
Zufall. Das weiß doch vorher keiner. Na gut, aber ey, wenn man ehrlich ist, ich habe ja Oregon gepickt, sind ja schon raus, also aus den College Football Playoffs rausgeflogen. Heute war schon ein langer Arbeitstag. Und die haben aber auch ordentlich viel NIL-Geld in den Spielern, ne? Muss man dazu sagen. Also es ist ja nicht nur Ohio State, die jetzt viel ausgeben.
Auf jeden Fall. Aber man muss es auch Ohio State lassen. Die hatten wahrscheinlich einen der schwierigsten Wege, da reinzukommen und es wirklich zu tun. Weil die Teams, die sie alle schlagen mussten innerhalb der Saison und
auch in den Playoffs.
Auch in den Playoffs, um überhaupt da reinzukommen. Also sie haben gegen Oregon verloren, da war Oregon Dritter in der Nation. Die haben mit einem Punkt verloren in Oregon. Dann haben sie aber Penn State, die zu dem Zeitpunkt Nummer 3 waren, geschlagen. Indiana, die zu dem Zeitpunkt Nummer 5 waren, geschlagen. Dann haben sie Nummer 9 Tennessee, Nummer 1 Oregon, Nummer 5 Texas und dann im National Championship Spiel Nummer 7 Notre Dame geschlagen. Da, ey, ganz ehrlich, das ist schon eine krasse, krasse Leistung von denen. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieses Ohio State Team gegen Michigan verloren hat. Das ist doch eine Frechheit, oder? Die verlieren 13-10 zu Hause gegen Michigan. Ich weiß, Michigan-Trolls sind überall und sagen, ja, Natty könnt ihr gewinnen, aber gegen uns nicht. Mann, oh Mann. Das war auf jeden Fall... Ja, eine krasse Leistung von Ohio State und dem Team. Ryan Day, muss man den Lob geben. Natürlich Chip Kelly als OC, vielleicht sieht man ihn irgendwo als Head Coach schon wieder, weil er, ich kann mich erinnern, war derjenige, der Oregon damals richtig aufgebaut hat. Die UCLA war halt nicht die richtige Hochzeit, deswegen ist er dann rübergegangen zu Ohio State. Aber ja, eigentlich ist dieser Score am Ende mit 34-23.
Ich wollte sagen, die haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich, ne?
Also Ohio State hat 34-23 ja gewonnen. Nicht so eindeutig, wie dieses Spiel eigentlich war. Das war ja wirklich eine absolute Schelle, die die Buckeyes den Fighting Irish gegeben haben.
Auf jeden Fall. Meine, zur Halbzeit stand es 21-7. Ohio State kam dann aus der Halbzeit raus, hat nochmal gescored und dann war es ja zwischenzeitlich 28-7. So.
Bruder,
und bei 28-7 dachte ich mir nur so, also bei 21-7 zur Halbzeit dachte ich mir, okay, Notre Dame, wenn die gleich rauskommen, defensiv, machen sie vielleicht einen Stop, scoren dann, es steht irgendwie 21-10, 21-14, dachte ich mir, okay, dann haben sie noch eine Chance, weil Notre Dame hat ja auch an sich dann nochmal eine kleine Aufholjagd gestartet mit zwei Touchdowns und jeweils ein Two-Point, aber dachte ich mir, okay, dann haben sie vielleicht noch eine Chance, aber als Ohio State dann mit ihrem Opening Drive im dritten Quarter, also in der zweiten Halbzeit, direkt gescored haben und es 28-7 stand, da dachte ich mir, gut, jetzt ist vorbei eigentlich. Du kannst dich mit drei Scores, also mit drei Touchdowns, gegen Ohio State hinten liegen und dann das, also das ist fast ein Ding noch möglich.
Fast unmöglich.
Und ja, das ist crazy.
Und vor allem, also wir werden ein bisschen rumspringen, aber Ohio State war sowas von dominant. Die hatten nur drei Ballbesitze in der ersten Halbzeit und alle drei waren über 10 Spielzüge lang und hatten einen Touchdown am Ende. Wenn du das machst, gewinnst du Spiele.
In dem einen, war das nicht sogar der Rekord in College Football History mit dem längsten Drive, was Spielzüge angeht?
Notre Dame hatte 18 oder? Spielzüge am Anfang.
In dem einen Drive, ne? Ja, stimmt.
Für Touchdown.
Ja. Das war, aber war das nicht, ich glaube, das habe ich sogar gelesen.
Das war der Opening Drive. Die haben 9 Minuten ever, ne? 45 Sekunden von der Uhr. Bruder,
aber war das Rekord nicht, ist vorbei. Das gucke ich jetzt nach. War das nicht sogar ein Rekord?
Warte mal. Kann schon fast sein, aber ja, 10 Minuten hat Notre Dame direkt im ersten Drive fast verhauen. Aber man muss ja sagen, Ohio State und vor allem Will Howard haben ein fast perfektes Spiel gespielt. Also 11 Spielzüge, Touchdown, 6 Minuten. 10 Spielzüge, Touchdown, 6 Minuten. 12 Spielzüge, Touchdown, 4 Minuten 26. Und das war die Hälfte.
Aber weißt du,
ist irre!
Das ist absurd, aber weißt du, zu welchem Zeitpunkt ich dachte, okay, Ohio State, die Offense, wird einfach einen geisteskranken Tag haben gegen die Notre Dame Defense. Ich weiß nicht, was für ein Play das war, zu welchem Moment. Als Howard den Hit abbekommen hat, aber noch den perfekten Ball geworfen hat und es ein Touchdown war. Es war in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, welcher von den Touchdowns das war. Oh, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall hat er einfach dann die Kamera gesucht, in die Kamera geschaut und einfach reingezwinkert. Hast du das gesehen?
Meinst du, nach dem
Hit?
Meinst du, wo... war das zu Jeremiah Smith? War das der erste Touchdown mit der Orbit Motion? Oder meinst du, wo? Nee, gegen Judkins.
Das war, das war nicht Jeremiah Smith. Auf jeden Fall, Will Howard war in der Pocket, bleibt stehen und wusste, ich brauche noch eine extra Sekunde. Dann ist er auf, er wirft den Ball, kriegt die übelste Schelle, liegt auf dem Boden, steht auf, wusste schon, das ist Touchdown, macht seine Arme nach oben, guckt in die Kamera, so, und zwinkert einfach zu, macht so.
Ja,
und dachte ich mir so, ey, wie kann man in so einem Spiel so ein Selbstbewusstsein haben, in der Pocket stehen, dich von einem 120-Kilo-Typen komplett umrennen lassen, gleichzeitig einen Touchdown-Pass werfen, der perfekt war, und dann danach noch in die Kamera gucken und da reinzwinkern und sagen, ja, genau so, genau, ey. In dem Moment wusste ich, Will Howard hat an diesem Abend die dicksten Eier. Und dann dachte ich mir wirklich, ich habe ja das Spiel noch nicht geschaut in dem Moment. Das war ja das zweite Quarter. Dann dachte ich mir so, okay, ey, es steht zwar jetzt gerade 14-7 war das dann, glaube ich?
21-7.
War das zu 21-7? Ja. Okay. Dann stand es 21. Ich dachte mir, shit, die Ohio State Offense lässt sich das heute nicht nehmen.
Nee.
In dem Moment dachte ich mir so, das hat mir alles gesagt.
Aber
dieser Zwinker, ey. Das war Swag. Das
aber
war
dann auch in der zweiten Halbzeit direkt rausgekommen, Ball bekommen. Erster Spielzug incomplete, zweiter Spielzug 70-Yard-Run zur Notre Dame 5-Yard-Linie von Quinshon Judkins.
Und er hat sich noch einholen lassen, ey.
Oh, dachte, aber da hat er einen Touchdown wenigstens.
Ja, aber ich dachte trotzdem, okay, das ist ein House-Call, das ist ein Touchdown.
Direkt.
Und dann, wer hat ihn nochmal eingeholt? Oh, jetzt komme ich auf seinen Namen. Wer war das noch? Warte gerade, ich bin gerade zu Play-by-Play. Warte.
War das Moore oder war das Watts?
Ich glaube, es war Moore. Warte mal gerade.
Second Quarter. Boah, ich weiß, er wurde eingeholt, aber trotzdem, das war dann so ein, ja, die Luft war raus bei Notre Dame. Notre Dame versucht dann sogar den Fake Punt im nächsten Drive, kommt nicht an und Ohio State macht halt ein leichtes Field Goal.
Play-by-Play steht leider nicht da drin, der getackelt, aber es waren 70 Jahre von Quinshon Judkins, aber auch er hat auch ein absurdes Spiel gehabt, kann man auch drüber reden, aber das ist genau das, was wir gesagt haben. Die Playmaker Offensive Skill Position von Ohio State war einfach too much für Notre Dame. Mhm. Unterm Strich kann man genau das sagen. Jeremiah Smith, Egbuka, so Judkins, Howard ja dann in dem Moment auch, weil er die ganzen Waffen unter seiner Kontrolle hatte und alles anbringen konnte, was er wirklich wollte. Der Gameplan ging offensiv auf. Und das war ja genau das, worüber wir noch Sonntagabend oder Montagmorgen im Endeffekt um 4 Uhr drüber geredet haben. Weil Notre Dame hatte defensiv, ja, was das angeht, keine Antwort. Und am Ende allein das letzte Play, auch auf Jeremiah Smith, wo es dann wirklich, wo du denkst, okay, jetzt ist vorbei.
Eins gegen eins.
Was hat Jeremiah Smith vorhin noch gesagt?
Dritter und long, keine Safety-Hilfe, ja.
Was hat er im Interview vorhin noch gesagt?
Er spielt mich eins gegen eins, ich werde euch schlagen, ohne Ende.
If you're gonna play me one-on-one, I'm gonna beat you. Make you pay. Ja. So. Und das hat er in der ganzen Saison jedes einzelne Mal bewiesen. Er hat es gesagt, er beweist es. Und in diesem Spiel auch wieder. Die spielen die One-on-One und du siehst Howard, wie er schon guckt nach rechts. Er snappt den Ball, er guckt nur. Er guckt. Ah, okay, Jeremiah Smith One-on-One.
Hey, ihr wollt Druck schicken und ihr lasst unser absolutes
Monster drauf. Die haben sieben Leute geschickt, werden noch Blitz. Dann war
komplett All-Out Blitz.
Ja, hast du vier Defensive Backs auf vier Receiver, jeder war One-on-One. So, Howard geht zu Smith auf die rechte Seite.
Und, boom. Ja, und dieses Spiel, das war dominiert eigentlich von Quinshon Judkins. Also, dieser Spieler hat sowas von übertrieben gut performt. 3 Touchdowns gemacht, 2 Rushing, 1 Receiving. Er war wirklich dieses Schlüsselstück, weil Travion Henderson, wenn du es anschaust, 12 Carries, 49 Yards, ist, man denkt, oh hey, du hast den Top Running Back da, einigermaßen gut gehalten, aber dann kommt Quinshon und macht 11 Carries für 100 Yards und 2 Touchdowns. Dann denkst du dir, ja, okay, Spiel vorbei. Weil dann am Ende war Ohio State sowas von dominant am Boden. 214 Rushing Yards, Notre Dame mit 53.
Also sie konnten das
Jeremiah Love, der Top-Spieler, der absolute Top-Running Back von Notre Dame, hatte 4 Carries für 3 Yards. Wir alle dachten, dass der so eine wichtige Rolle in dieser Offensive spielen wird, in diesem Spiel. Hat aber überhaupt gar nichts getan. Und das war halt am Ende auch der Unterschied, wenn Notre Dame das Run-Game gegen Ohio State nicht machen konnte. Ja, Leute, Riley Leonard hat trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert, 3 Touchdowns gemacht, also 2 geworfen, 1 reingemacht.
Und er hat geile Third-Down-Conversions immer über den Boden. Ich meine, dafür ist er, das haben wir ja gesagt, dafür ist er perfekt. Er ist dieser, wie groß ist er, 1,96 oder so?
Er ist dieser Big Body, der einfach
durchkommt. Also er ist ja vom Körpertyp so ein Josh Allen so und der hat halt geile Third-Down-Conversions gehabt bei 3rd-and-1, 3rd-and-2. War ja ein paar Mal bei 4th-Down hat er, glaube ich, auch 1-2 Mal den Ball gelaufen. Hat auch ein paar Mal gepasst dann aber bei 4th-Down. Aber trotzdem, er hat halt die Conversions gehabt über den Boden, über die Luft. Er hatte echt kein schlechtes Spiel. Aber weißt du, wer auch kein schlechtes Spiel hatte, wo ich mir dachte, woher kommt er jetzt? Jaden Greathouse.
Greathouse am Ende war gut.
Ich habe es extra gerade mal nachgeschaut. Der hatte die ganze Saison, er hatte keine schlechte Saison, aber die ganze Saison 42 Catches, 592 Yards, 4 Touchdowns und dann 14,1 Average so pro Catch. Und in diesem Spiel alleine im National Championship auf einmal hat er 6 Receptions, 128 Yards, 2 Receiving Touchdowns. Der kam so ein bisschen auch aus dem Nichts in diesem Spiel, ne?
Er kam aus dem Nichts. In den Playoffs war er ein bisschen geliefert. Mehr benutzt, aber. Er
hat geliefert. Das war ganz nice zu sehen.
Er hat geliefert, aber es war halt dann wieder so ein Ding. Auf einmal werden Sachen gefragt, Entscheidungen getroffen und ich verstehe das halt gar nicht. Marcus Freeman wird jetzt von den Medien in Indiana und überall für die Entscheidung wirklich verarscht, dass er mit einem Field Goal Attempt gegangen ist. Das war 4th-and-goal von der 9-Yard-Linie. Wir reden von der 9. Und er geht nicht dafür und entscheidet sich, ein Field Goal zu kicken. Und dann der Kicker, der eigentlich sehr solide war, ganz am Ende der Saison, vor allem jetzt in den Playoffs, verpasst ein 27-Yard-Field-Goal, es war ein Pfostenhaut. Und Marcus Freeman wird da sowas von zerrissen und so weiter. Und da denke ich mir einfach, Leute, das ist die richtige Entscheidung. Weil am Ende, sagen wir mal, das ist einfach ein Routine-Field-Goal, haut es rein, keiner befragt sich das. Dann kriegt Notre Dame zwar noch den Ball mit, was, 26 Sekunden oder so, aber dann wäre es nur ein 8-Punkte-Spiel gewesen. Die hätten dann noch eine Chance gehabt, wenigstens auszugleichen. Aber dass das Ding daneben geht, das war dann ein Schicksal. Dann wusste man auch direkt, ja, vorbei.
Ja, also spätestens wusste man, dass es vorbei war, wo wir eben drüber geredet haben mit Jeremiah Smith, als er noch die lange Bombe gefangen hat und dann, ja, First Down Ohio State, so, da war das Ding komplett durch. Also das war dann auch ja, schon direkt ja. Ausklassende Stimmung an der Ohio State Sideline. Also wie du schon gesagt hast, man kann festhalten, Ohio State hatte nicht einmal, musste nicht einmal eigentlich Angst haben, dass Notre Dame das Ding gewinnt, so, dass sie das Ding aus der Hand geben. Ohio State war komplett in der Kontrolle, offensiv, defensiv. Klar, Notre Dame hat nochmal so ein bisschen ein Comeback gestartet. Wir hatten ja gesagt, drittes Quarter, viertes Quarter machen sie nochmal einen Touchdown mit einer Two-Point. Aber ganz ehrlich, von Notre Dame kam da einfach nicht genug. So. Und Ohio State auf jeden Fall verdient National Champion. Und ey, Will Howard sah nice aus. Kann man nicht anders sagen. Ja,
der war zu einem Zeitpunkt 12 von 12 oder 13 von 13 oder so. Will Howard ist da reingegangen und hat einfach ein sehr solides Spiel gespielt. Komplett abgeliefert. Im Moment war niemals zu groß für ihn. Also er hat diesen Moment richtig gerockt. Und ja, das brauchst du. Wenn du solide Leistung hast von deinem Quarterback, keine Turnover von deinem Quarterback. Ich weiß, Booker hat einmal gefumbled, aber Will Howard hat ja auch den Ball nicht in Gefahr gebracht. Er hat einfach ein solides Spiel gemacht. Die Playmakers haben die Spielzüge für sich entschieden. So gewinnst du in den National Championship. So hat es Ohio State geschafft und Brutus the Buckeye kann sich freuen.
Yes, Sir. War auf jeden Fall ein geiles Spiel.
Die kann geile Nuss. Kann man doch schon sagen, oder? Das ist eine geile Nuss.
Ja, kann man
sagen. Buckeye ist ja so eine Art Walnuss oder sowas.
Walnuss?
Ja, warte.
Macht der auch Walgeräusche?
Ja.
Oder meinst du Walnuss?
Walnuss, ja.
Walnuss. Oder Walnuss. Sorry, ich nehme dich wieder hoch gerade.
Lass mich doch. Ja, sorry, es ist keine Walnuss, es ist eine Rosskastanie.
Okay.
Geile Rosskastanie.
Eine geile Rosskastanie. Das muss in den Titel eingehen, die Rosskastanie.
Ja, diese deutschen Wörter verbrauchen. Oh, shit. Ja, ein Kopf tut weh, Leute, Deutsch ist hart.
Deutsch ist hart, deswegen tut dein Kopf weh, ne? Aus Kopfschmerzen.
DHL auch.
Auch Dominik hat noch eine andere Geschichte mit dir. Leute, Dominik ist genervt. So, hast du noch irgendwas zum National Championship? Haben wir irgendwas vergessen, worüber wir reden müssen? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt.
Eigentlich schon. Geiles Spiel. Auf jeden Fall zieht euch die Highlights noch ein paar Mal rein. Es war wirklich ein krönender Abschluss zu dieser geilen College-Football-Saison.
Safe.
Und es tut mir fast leid zu sagen. Ich weiß, das Spiel hat gestern erst stattgefunden, aber ich habe auch schon wieder Bock auf die nächste Saison.
100%. 100%. Ey, was nächstes Jahr los ist, wir sehen Archie Manning bei den Texas Longhorns. Wir sehen so viele neue Quarterbacks.
Shadur ohne seine Kinder.
So.
Ja, hast du das gesehen? Shadur Sanders kam ja rein ins Team-Meeting und hat gesagt, all right, now that my kids are gone, I can stop being a dad and I can start being a coach.
Und du meinst Deion Sanders?
Ah, ja.
Ja, Deion. Ich war gerade voll verwirrt. Du sagst, oh, Shadur ohne seine Kinder. Sorry.
Deion Sanders ohne Shadur.
Ja, das auf jeden Fall. Also die Colorado Buffaloes.
Da merkt man, dass ich so früh wach war. Ja.
Also die Colorado Buffaloes ohne Shiloh und Shadur Sanders. 100%. Dann haben wir noch, was gibt es noch? Ich überlege.
Jeremiah Smith für Heisman.
Der ist dann in seinem Sophomore-Jahr. Nächstes Jahr wird absurd. Aber bevor wir ins nächste Jahr gehen und bevor wir euch erzählen, wie wir mit BSU weitermachen, weil wir werden auf jeden Fall weitermachen. Die Frage ist ja nur, wann und wie. Werden wir gleich klären. Wenn wir haben uns Gedanken gemacht. Geht es erstmal einmal darum, um die Awards, die wir vergeben wollen. Wir haben ja alle zusammen, die ihr gerade zuhört, Dominik, ich, wir haben Roman State das erste Semester zusammen gerockt. Wir waren hier wöchentlich in unserer Lecture, haben uns über College Football informiert, haben den Lifestyle gelebt und natürlich müssen wir am Ende der Saison Awards vergeben. Awards für, ich habe es eben schon gesagt, bester Moment, bester Spieler, bestes Spiel, beste Mannschaft. Lass uns reingehen. Dominik, welchen Award wollen wir zuerst vergeben? Und Dominik und ich haben uns parallel Gedanken gemacht, wir wissen nicht, was der andere nimmt. Ja. Also welchen Award, ich sage, du darfst aussuchen, welcher Award und ich fange dann an mit dem, was du aussuchst.
Ich sag beste Mannschaft.
Boah, beste Mannschaft. Das ist unfair, weil das war das Einzige, wo ich mir noch nicht safe bin. Das ist richtig unfair. Oh, beste Mannschaft. Ganz ehrlich, ich sage von dem Surprise-Factor. Okay, ich gehe vom Surprise-Factor. Ich rede von, man hat vor der Saison nicht gedacht, dass sie das geschafft haben, was sie geschafft haben. So. Das ist meine Grundlage für die Argumentation. Und ich habe zwei Mannschaften im Kopf, die ich da gerne reinhabe. Darf ich zwei Mannschaften nehmen?
Oder? Nee, eine nur.
Boah, das ist richtig schwierig. Boah, ist schwierig. Okay, komm, dann sage ich Folgendes. Ich wollte erst mit Indiana gehen, weil Indiana echt überrascht hat. So. Aber ich gehe mit Notre Dame. Weil ganz ehrlich, kein Mensch mit Riley Leonard als Quarterback, als Marcus Freeman, die Erwartung war auf keinen Fall die, dass du sagst, du gehst ins National Championship und hast noch sogar eine Chance gegen Ohio State gehabt. So. Und gehst in das Spiel und bist nicht der komplette Underdog. So. Und bist einfach im Endeffekt ja Vizemeister, du bist zweitbestes Team im College Football, du hast es so weit geschafft, ey, die haben 20 Millionen an Dollar gemacht, nur durch die College Football Playoffs, weil die independent sind, haben wir auch schon mal drüber geredet, wie das funktioniert. Und allein von diesem Faktor, dass wo alle gedacht haben, dass sie enden und wo sie die Saison beendet haben, muss ich ganz ehrlich sagen, als Team Notre Dame.
Respekt. Muss ich dir auch geben. War ein Top-Defense, wo man reinkommt. Offensive wusste man nicht, was die machen können. Haben dann auch früh einen Leistungsspieler verloren für die restliche Saison auf der defensiven Seite. Ja, es ist eine Top-Mannschaft. Dass die ins National Championship gekommen sind und dann auch eine Chance hatten. Also ich weiß, Ohio State hatte so eine riesige Führung, aber die sind am Ende noch ein bisschen reingekrabbelt.
Allein das, weißt du, du bist im National Championship auf der großen Bühne, liegst 28-7 hinten und wie viele Teams und Coaches würden dann folden? Ja. Und einfach dann schon so, shit, okay, wir haben keine Chance mehr, aber die haben bis zum Ende daran geglaubt, die Hoffnung war bis zum Ende da, sie haben bis zum Ende gefightet, haben nochmal Touchdowns gemacht, Two-Point gemacht, alles irgendwie versucht, dass es am Ende vielleicht noch so aussah, dass es knapp war und dass es irgendwie noch Ohio State sie ein bisschen gekitzelt hat, so. Deswegen, also ich muss Notre Dame sagen und war einfach eine geile Mannschaft zuzugucken und was das Team als wirklich Team gemacht hat. Und darum geht es ja bei diesem Wort, den wir vergeben wollen, was das Team wirklich als Einheit und Mannschaft geschafft hat in dieser Saison. Notre Dame. Aber es gibt natürlich viele andere. Wie gesagt, Indiana kam bei mir direkt auch im Kopf, weil Indiana war auf keinem Zettel auch, was sie gemacht haben. Die waren ja bis Woche, was war das, 12 oder 13 ungeschlagen. Oder 11 oder so, die waren noch 11-0.
Ja, Woche 12 war das.
Ja, Woche 12 haben sie verloren, die waren 11-0. Deswegen, das hat ja auch kein Mensch gedacht, dass Indiana bis Woche 12 ungeschlagen bleibt. So. Also es gibt viele absurde Storylines, aber Notre Dame. Dominik, sag, was du sagst.
Ich gehe und hoffentlich meine Freundin nimmt das nicht zu ernst und verarscht mich die ganze Zeit fürs restliche Jahr, aber ich gehe mit Arizona State.
Fühle ich.
Das Team, das von wirklich all den Profis und auch ich als Nicht-Profi hätte ich nicht erwartet, dass Arizona State mit Coach Dillingham dieses Jahr die Conference Championship gewinnt, eine Bye-Woche in den Playoffs hat und dann Texas bis ins Double Overtime nimmt, wo sie wirklich eigentlich, die hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber wenn du das einem Arizona State-Fan gesagt hättest, vor der Saison, du wirst Conference Champion in den Playoffs sein und dann könntest du Texas auch fast in den Playoffs schlagen. Bruder, die hätten alle dich angeschaut und gesagt, was für ein Crack hast du gerade genommen? Also,
du bist auch ein guter
Wolke Pick. 10 oder was. Aber die Leistung, die dieses Team geschafft hat, Sam Levitt als Quarterback nimmt Cam Scadaboo mit, auch unglaublich sympathischer Typ, ja, hat sehr viel Selbstvertrauen in sich, was man haben muss. Aber dieses Team, dann haben sie Tyson auch noch verloren, ihren besten Receiver, vor diesem Spiel gegen Texas und vor dem Conference Championship und haben trotzdem noch gewonnen und es da reingeschafft. Das kannst du nur als Team. Die haben auch ein paar Top-Transfers für nächstes Jahr wieder reingekommen. Und diese Art und Weise, wie Coach Dillingham gerade umgeht, ich würde sagen, Arizona State ist gerade am richtig aufbauen. Und wir könnten da vielleicht sehen, dass die das Top-Team in der Big 12 für die nächsten paar Jahre sind.
Finde ich ein geiler Pick. Alright. Warte, jetzt sag ich das nächste und du musst anfangen. Ich sage Spiel des Jahres.
Spiel des Jahres. Ich will es richtig kriegen. Ich weiß schon genau, mit welchem ich gehe.
Ich auch. Ich weiß auch, mit welchem ich gehe. Vielleicht gehen wir mit dem gleichen.
Es war früh in der Saison.
Nee, bei mir nicht. Okay, dann haben wir was anderes.
Für mich war es früh in der Saison, weil zu dem Zeitpunkt standen beide Teams mit den höchsten Erwartungen da und es hat einfach abgeliefert, das Spiel, weil am Ende wurde es wieder knapp, dann kam ein Team zurück und dann hast du diesen einen Moment von diesem unglaublichen Spieler, der dieses Spiel dann für sich entscheidet. Und ich rede von, wenn die Nummer 2 Georgia Bulldogs Gast waren bei den Nummer 4 Alabama Crimson Tide. Und Alabama gewinnt 41-34 wegen diesem übelst krassen Touchdown von ihrem 17-jährigen Superstar oder zu dem Zeitpunkt 17-jährigen Ryan Williams. Bruder, das war so ein geiles Spiel. Alabama.
Dominik, richtig, richtig deutsch jetzt. Er kann nicht amerikanisch werden, jetzt spricht er alles komplett deutsch aus.
Die sind ja wie aus der Kanone geschossen gestartet. Es war 21-0 im ersten Quarter und ich dachte mir, wow, Alabama's back, baby. Und dann wurde es wieder eng. Carson Beck hat sich dann entschieden, nach 3 Interceptions auch 3 Touchdowns zu werfen. Dann stand es 34-34 und dann kriegt Ryan Williams so eine Granate drauf. Also,
ja, okay, das war auch ein geiles Spiel. Ich konnte mich erst wieder bei dem Award nicht entscheiden. Vielleicht habt ihr auch, die ihr gerade zuhört, auch eine Idee, was ihr sagen würdet. Schreibt uns gerne mal auch eine Instagram-Message oder so, was ihr denkt, was eure Awards sind. Ganz ehrlich, mein Spiel des Jahres war nicht in der Regular Season. Ich rede über Quarterfinal. Ich rede über den, wir haben eben schon kurz drüber geredet, das most entertaining game, wo ich es gesehen habe und gesagt habe, deswegen liebe ich College Football, deswegen liebe ich Football, deswegen ist dieses Sportart einfach so absurd geil, weil zu jedem Zeitpunkt alles passieren kann. Alles. Und es reicht eine Sekunde, es reicht ein fucking Play und alles kann passieren. Die Texas Longhorns schlagen die Arizona State University in Double Overtime, 39-31. Und was dieses Spiel als Fan mit mir gemacht hat diese Saison, war absurd. Das hat mich richtig gekitzelt, das hat mir zwischendurch Gänsehaut gegeben, allein schon, wenn man die Highlights sich anguckt. Ich hab mir die Highlights von diesem Spiel ein paar Mal danach noch einfach angeschaut, wo ich das Spiel schon dreimal gesehen habe. So, weißt du, von so einer Art Spiel rede ich. Ja. So. Jeder von euch, ihr könnt mir nicht erzählen, es gibt Safe-Spiele, die, egal ob NFL oder College-Football oder egal woanders, man hat einfach bestimmte Highlights, bestimmte Spiele sich schon mehrmals angeschaut, obwohl man diese genau kennt. Obwohl man genau kennt, welcher Spieler wann den Touchdown gemacht hat, einfach nur, weil es geil ist. Einfach nur, weil das Spiel geil war. Und das ist das Spiel, was es mit mir gemacht hat. So, was Cam Scatterbrew da gemacht hat in diesem Spiel, mit dem Passing-Touchdown, Rushing-Touchdowns hier, dann Texas Longhorns kommt doch wieder zurück, Quinn Nuas macht es doch am Ende und dann, hey Leute, was dieses Spiel für Storylines, für Highlights hatte, so, dann Cam Scatterbrew am Ende weint dann noch, so, dann wird er doch noch getröstet, Texas Longhorns kommen noch rüber, nehmen ihm hoch und sagen, ey, du hattest ein absurdes Spiel. So, das war alles in einem. Du weißt, das war so ein richtig, so ein Feel-Good-Game. So. Ich hätte gerne gewollt, dass Arizona State gewinnt, weil ich war einfach für den. Die waren zwar.
Das wäre so geil gewesen.
Sie waren zwar viert gerankt, aber trotzdem waren sie in dem Spiel irgendwo der Underdog, so, weil Arizona State gegen Texas Longhorns, so. Ne? Also, man war ja schon irgendwie so davon überzeugt, dass eigentlich die Texas Longhorns das machen. Aber dass da so ein Spiel bei rauskommt, hätte keiner gedacht. Und deswegen für mich ganz, ganz klar. Das Spiel. Ich habe aber auch erst im ersten Atemzug, weißt du, woran ich gedacht habe, auch noch? An welches Spiel? Oregon gegen Boise State.
Ist ja auch
als Ashton Jeanty,
ja, das war auch krass.
Als Ashton Jeanty fast alleinhändig Oregon geschlagen hat. Das war Woche 2? Das war Woche 2
gewesen. Ganz früh,
ja. Ja, ich war Woche 2.
Ja, Woche 2.
So, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber dann musste ich wirklich um dieses Spiel gehen. Mir fällt kein besseres ein, was mir mehr Freude und Gänsehaut, wie man würde sagen, Gänsehosen, bereitet hat, als dieses Spiel. Muss ich sagen, Texas Longhorns gegen Arizona State, Chick-fil-A Bowl.
Ja, es gab aber auch einige andere geile Spiele. Oregon gegen Ohio State war auch geil, das erste.
Ja, man kann, es gibt auch geile Spieler, geile Momente, man kann tausend Dinge sagen, so, aber das war.
Es gab so viele geile Sachen in dieser Saison. Auch einfach die Hoffnung, die wir beide hatten mit Army und Navy, wie lange die ungeschlagen waren. Schaffen die es?
Ey, hätte man auch als Team des Jahres nehmen können. Hätte man auch. Wäre auch ein geiler Pick gewesen. Ja.
Aber ja.
Alright, was ist der nächste Award? Wir haben 2 noch.
Wir haben Spieler des Jahres und Moment des Jahres übrig.
Ja. Bei einem von beiden weiß ich noch nicht, was ich nehme. Deswegen hoffe ich, dass du das andere nimmst.
Also, du bist dran.
Ja, ich darf picken, ne? Stimmt, dann mache ich im Moment des Jahres, weil da bin ich mir noch nicht sicher.
Du bist noch nicht sicher über den Moment des Jahres.
Da habe ich noch zu viel im Kopf.
Oh, Moment ist auch schwierig, wenn man da halt wirklich diese College-Football-Saison in einem Moment versucht zu sagen und halt zu entscheiden, was da...
Oh, ich hab noch eine fünfte Award, den wir vergeben könnten.
Oh ja, den musst du auch gleich sagen. Moment des Jahres. Es ist schwierig, einen Moment zu finden.
Da tue ich mich auch schwer mit, weil es gab viele geile Momente.
Es gab schon viele. Ich glaube, für mich persönlich, weil ich ihn auch selber feiere, ich bin auch ein Fan von ihm, es ist schon cool zu sehen, die Kultur, die Deion Sanders eingebaut hat. Und als er dann am Ende des Jahres mit seinen zwei Söhnen am Senior Day in Armen rausgegangen ist und dann dieses Spiel coachen konnte, das zeigt einfach die Kultur, die er aufbaut, dass er es real hält, dass Colorado jetzt er wirklich aufbauen will in einer unglaublichen Art und Weise und dass ja, seine zwei Söhne waren immer bei seiner Seite, er muss sie jetzt auch abgeben und er geht dann in Richtung, jetzt kann ich richtig coachen. Jetzt habe ich nicht mehr diesen ganzen Stress von, okay, ist mein Sohn okay, er hat gerade einen Hit abbekommen, er liegt auf dem Boden. Aber ich mag Coach Deions Art und Weise, wie er umgeht, vor allem mit den anderen, mit Spielern in solchen Momenten, wie wenn jetzt Verletzungen da sind oder ein Spieler macht einen Drop, er ist ja nicht ein Coach, der dann dich direkt anschreit und so, sondern sagt, hey, Bruder, dein Moment kommt nochmal, sei bereit dafür. Ich mag seine Art und Weise und ich glaube, dass dieser Moment, wie er dann mit seinen Söhnen rauskommt und direkt seine Baby oder seine ehemalige Partnerin, sobald er sie sieht, haut er ab. Ich glaube, dieser Moment war also erst herzensbewegend, aber dann denkst du dir direkt, ah, ist Dion.
It's him. Es ist ein geiler Moment des Jahres. Ich habe einen anderen. Ich wollte auch erst damit gehen, aber dann gehe ich jetzt mit dem anderen, weil dann doppeln wir das jetzt nicht. Mein anderer Moment war, ich gehe zum 7. September. 7. September 2024. Notre Dame spielt gegen Northern Illinois. Oh, ja. Verliert 16-14. Und der Moment des Jahres für mich war eigentlich das Meeting der beiden Head Coaches. Und die Weisheit, ich will immer noch wissen, was da passiert ist und was da in diesem Gespräch gelaufen ist, welche Weisheiten Freeman weitergegeben bekommen hat, weil Notre Dame danach, warte, lass mich gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, von den nächsten 14 Spielen 13 gewonnen und nur noch im National Championship jetzt gegen Ohio State gestern verloren hat. So. Und das war für mich so der Moment des Jahres. Ich will nicht, also vielleicht noch die Story, müssen wir mal kurz sagen, dass Northern Illinois Head Coach, was war nochmal sein Name? Ich hab den Namen vergessen.
Marcus Freeman.
Nein, nicht Marcus Freeman, von Northern Illinois.
Ah, keine Ahnung.
Das meine ich ja gerade. Freeman weiß ich auch, aber ich weiß von Northern Illinois nicht mehr. Auf jeden Fall, der Northern Illinois Head Coach hat, nachdem er Notre Dame geschlagen hat, 16-14 in Woche 2, Hammack, hat er ein Meeting mit Marcus Freeman gehabt, also den Head Coach von Notre Dame, und gesagt, ey, Marcus, hör mal zu. Also das ist das, was rauskam, was Artikel gesagt haben, was verschiedene Quellen gesagt haben, dass dann Hammack, Marcus Freeman, also der Head Coach von Notre Dame, gesagt hat, hier, das sind die Theorien und Gründe, wie wir euch geschlagen haben. Das war der Gameplan. Das sind eure Lücken, die ihr offensiv und defensiv habt und deswegen konnten wir euch schlagen und daran müsst ihr arbeiten. Und seit dem Moment, wir wissen natürlich alle nicht, was er gesagt hat, so was die Punkte waren, aber seit dem Moment hat Notre Dame nicht ein Spiel mehr verloren. Es war gefühlt nicht mal knapp. Guck dir die ganzen Scores danach an.
Bruder, die waren dominant.
Guck dir die ganzen Scores danach an. Die kamen eine Woche später raus, 14.09. Eine Woche nach diesem Spiel. Und klatschen Purdue 66-7. Hallo?
Purdue ist aber so, auch dann, scheiße gewesen.
Ja, natürlich. Aber du musst trotzdem 66 Punkte packen und nur 7 zulassen. Dann 28-3 gegen Miami. So. Also Ohio, Miami. So, dann gegen Louisville 31 Punkte gemacht. Gegen Stanford 49 Punkte gemacht. Und 7 nur zugelassen. So, Navy, die waren ungeschlagen. 51-14 weggeklatscht. Die waren ungeschlagen. So, deswegen, dieses Meeting zwischen diesen beiden Head Coaches war mein Moment des Jahres. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ich würde jetzt immer noch gerne wissen, was er gesagt hat. Aber das hat Notre Dame's Season, was ja auch mein Team der Saison war, so beeinflusst. Und sie einfach zum National Championship gepackt. Und deswegen für mich mein Moment des Jahres.
Easy.
Es dann frage ich dich. Wir haben jetzt noch Spieler des Jahres. Ich habe noch eine Sache.
Ich frage dich, Spieler des Jahres jetzt.
Okay, ich habe danach noch eine fünfte Kategorie, die wir machen können. Okay. Spieler des Jahres ist für mich easy. Ach. Easy money.
Ich glaube, ich weiß, wen du nimmst.
Ersten Genty.
Ja. War mir schon fast 100% sicher, dass du Ashton
nimmst. So, also Boise State Running Back Ashton Genty. Er hat fast Barry Sanders Rekord gebrochen im College Football, was Rushing Yards angeht, in einer Single Season. Lass mich mal kurz seine Stats raussuchen, während ich weiterrede. Er hat natürlich was geschafft, jeder wusste, Ashton Genty ist brutal, aber ich glaube, also es war doch nicht klar, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Ashton Genty für 2600 Yards läuft.
Nein. Also wir haben schon Anfang gesagt, hey, schaut auf ihn auf, der ist ein richtig guter Spieler. Aber dass er so
durchdreht,
knapp an so. Barry Sanders Rekord kommt und...
Ihr müsst euch mal vorstellen, der ist für 374 Mal den Ball gelaufen so und hatte bei 374 Carries, das ist eine Workload. Überleg mal, wie viele Carries das sind. Und er hat bei 374 Carries einen Durchschnitt pro Carry von 7 Yards gehabt. Du gibst ihm den Ball, er macht 7 Yards im Durchschnitt. Mhm. Absurd. 2601 Rushing Yards, 29 Touchdowns. Also, der Typ hat alles andere als abgeliefert. Der war einfach astronomisch gut. Und für mich der Spieler des Jahres. Klar, Travis Hunter hat die Heisman gewonnen. Haben wir lange genug drüber diskutiert, mit Impact und so weiter. Aber so von so most entertaining Spieler, das ist auch, kann man mit Travis Hunter auch. Also, beide sind sehr, sehr nah beieinander für mich. Aber für mich ist Ashton Genty der, wo ich gesagt habe, ich gucke mir wirklich nur Boise State Spiele an, weil Ashton Genty bei Boise State spielt. Weißt du, wie ich meine, Dominik? Also, Das war, er war der Grund, warum Boise State entertaining war, warum sie so gut waren, warum sie in den Playoffs waren. Ashton Genty. Und deswegen ist er für mich Spieler des Jahres.
Nice. Ich will, dass du ratest, wen ich nehme hier.
Hast du einen wilden Pick?
1362 Yards from Scrimmage.
Scrimmage?
Scrimmage.
Okay.
16,6 Yard Average. 82 Spielzüge. 16 Touchdowns.
Jeremiah Smith. Ja, richtig geraten.
Bruder, als True Freshman sagst du mir, dieser Typ hat 16 Touchdowns diese Saison gehabt. 1315 Yards Receiving. Und er wurde so oft gedoppelt und alles.
Getrippelt.
Bruder, die haben einfach gesagt, wisst ihr was, der ist so gut, wir nehmen ihn raus aus dem Spiel. Also nicht mal eine Chance, dass er gedoppelt wird, sondern einfach drei Spieler auf ihn. Er hatte 76 Receptions. 76 Receptions für 1315 Yards ist geisteskrank. Und die Erwartungen von ihm waren hoch. Viele haben gesagt, das ist der talentierteste Receiver, den Ohio State jemals hatte. Ich sag, nach dieser Saison hatte er wahrscheinlich die beste Receiver-Saison, die ein Ohio State Receiver jeweils hatte.
Besser generell
als Chris,
oder in der
besser
Freshman
als Saison. Chris Carter.
Redest du über die Freshman oder generell?
Generell. Generell.
Das ist ein Statement.
Wenn du in der Ohio State-Geschichte so einschlägst und das die erste Saison ist, die du jemals hattest, der hat so viel Zeit, besser zu werden. Der hat den Drive. Der hat, also Geno Smith, sein Cousin, hat ja dann auch gesagt, ja, der Typ hat in jedem Jahr, seitdem er unter 11 Jahren alt Football gespielt hat, Championship gewonnen, außer eins. Der hat jetzt die letzten 4 Jahre hintereinander Championship gewonnen, dann in dem einen Jahr nichts und alles zuvor. Er ist so ein dominanter Athlet. Der ist der Schlüssel für Ohio State die nächsten paar Jahre. Ist egal, wer der Quarterback ist, die sagen einfach...
Wahrscheinlich die nächsten zwei nur, aber...
Fuck it. Jeremiah Smith down there somewhere. Und schmeißen ihn an. Und ich würde jetzt tatsächlich sagen, wäre er nicht ein Freshman und wäre er dieses Jahr draft eligible, wäre das mit Abstand der sicherste Nummer 1 Pick in diesem Draft dieses Jahr.
Weil aber auch die Jaguars generell nicht so überzeugt. Muss man dazu
Im
sagen.
Im Sinne von Quarterbacks, ja. Aber wenn du jetzt halt auf Nummer 1 bist und dir das anschaust, was für eine Maschine du da kriegst.
Ja, Aber ich meine trotzdem, die Quarterbacks gehen ja meistens mal Nummer 1 oder dann in der Top 5. Deswegen rede ich gerade darüber, dass er die Quarterback-Position ihnen dann natürlich auch jetzt in die Karten spielen würde, wenn er in den Draft geht, weil die Quarterbacks nicht an Nummer 1 oder 2 dann gehen würden, weil es für ihn einfacher wäre, mehr Wert zu haben als die Quarterbacks, die jetzt drin sind. Wie dann Cam Walsh, Drew Sanders und so weiter. Also gehen wir nochmal rein, wir haben ein paar Pläne, reden wir gleich noch drüber, aber um das nochmal schon mal vorwegzunehmen. Aber ja, ich geh mit dir mit. Also kann man auch gut als Player of the Year bezeichnen. Er hatte zwar nicht die krassesten Stats und so weiter, aber mit dem ganzen Kontext, er ist einfach Freshman. So, ihr müsst euch mal vorstellen. Ist er jetzt 18 schon geworden?
Ja, er ist jetzt mittlerweile 19.
Ist er schon 19 geworden? Ja. Okay.
Aber
müsst ihr mal vorstellen, so, die meisten von euch, die gerade zuhören, sind bestimmt älter als 19. So. Und selbst wenn nicht, aber überleg mal, als 19-Jähriger hast du die Stats, die Dominik eben gesagt hat, du spielst im National Championship, du wirst getriple-teamed und machst trotzdem Catches und das gegen Spieler, die 2-3 Jahre schon College Football spielen, die teilweise 24, 25 Jahre alt sind, so gegen ausgewachsene Männer, und als 19-Jähriger bist du das ja noch nicht so wirklich, also er wahrscheinlich schon mit seiner Physis, aber das ist wirklich einfach Next Level, was er in dem Kontext von als Freshman direkt aus der Highschool, ist True Freshman, ist ja nicht mal geredshirted. So.
Der
hat letztes Jahr Highschool Football gespielt. Das ist ja das Ding. Er hat jetzt nicht ein Jahr an bei Ohio State gehabt, wo er schon developed ist, wo er durchs Athletic Program gegangen ist, wo er schon Weightlifting. Weißt du, das hatte er ja alles gar nicht. Er hatte die Offseason von zwischen Highschool und College und ist jetzt rein bei Ohio State und hat so dominiert. Das ist ja das Ding. So. Das macht es dann noch so viel mehr krasser, als jetzt, wenn er jetzt irgendwie geredshirtet wäre oder so, also Redshirt Freshman. Ja. Deswegen, also als True Freshman da reinzugehen und sowas abzuliefern, gehe ich auf jeden Fall mit. Also,
und Bruder, also ich schaue mir jetzt gerade, dass ich das richtig habe, die Receiving-Rekorde an bei Ohio State. Career Receiving Yards, also die meisten Receiving Yards in der Geschichte von Ohio State, sind 2898. In einer gesamten Karriere. Bruder, Jeremiah Smith, nächste Saison könnte das brechen.
Mehr nicht?
Würdest denken mehr, aber viele sind ja nach 2 Jahren gestartet, also Redshirt, 2 Jahre gestartet und dann raus. Deswegen ist es halt schwierig, da ranzukommen. Aber 2000.
Das ist crazy.
800.
Das ist sehr. Ich hätte wirklich mehr gedacht. Ich finde das sehr, sehr wenig.
Und mal ganz ehrlich, Jeremiah Smith könnte das nächste Saison brechen.
Ja, der braucht ja nächstes Jahr nur 1450 Yards oder so.
1500, dann hat er den Rekord.
Ja.
Aber. Das ist ja.
Also nur, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Das immer ist ja geisteskrank. Jetzt gerade mit seinen Stats hier ist er in der All-Time-Liste. Wir reden hier All-Time. Seit der Geschichte von Ohio State ist er jetzt auf 30 nach einer Saison. Für All-Time Ohio State Receiving.
Ja, das ist krass. Ja, der Typ ist anders, auf den können wir uns auf jeden Fall nächste Saison auch noch freuen.
Oder Marvin Harrison Jr. hat nur 2613. Olave 2711.
Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass.
Oder, sorry, aber du hast
sorry,
halt recht.
Sorry, warte. Da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Emeka Egbuka hat den Rekord. Sorry, musste korrigieren. Emeka Egbuka hat momentan einen Receiving Yards Rekord mit 2868.
Okay.
Sorry.
Aber der geht ja in den Draft.
Ja.
Also das ist ja der Rekord, der
bleibt. Er hat vier Jahre gespielt, er hat den Rekord.
Ja, aber er trotzdem, der wird ja nicht ausgebaut. Also, weißt du, Jeremiah Smith muss ja nicht mit ihm nächstes Jahr competen. Egbuka geht ja in den Draft.
Genau.
Heißt, es bleibt ja bei 2800.
Receiving Touchdowns, 35 ist der Rekord da. Ich glaube, den kann Jeremiah Smith auch brechen. Receptions, 205. Bruder, der hat ja nur so wenige Receptions. Er hat nur 76 Receptions gehabt dieses Jahr. Ich sag euch, wenn es vorbei ist, Jeremiah Smith wird der beste Receiver aller Zeiten sein aus Ohio State mit Abstand.
In der NFL? Mach mal gerade eine Bold Prediction.
Ist ja völlig hoch. Aber es ist halt schwierig zu sagen, wer in 2 Jahren noch scheiße ist in der NFL, weil sich so viel verändern kann. Wenn Jeremiah Smith, sagen wir mal, in 2 Jahren im Draft geht, dann sagen wir mal, wer glaube ich ist gerade. Braucht einen längeren Rebuild. Die Saints. Oh, Jeremiah Smith bei den Saints mit Olave auch.
Mit Olave wäre nice. Ja, wäre nice.
Patriots vielleicht sind da noch in so einer Phase.
Ja, weil du musst echt überlegen, welche Teams haben in 2 Jahren einen Top-5-Pick.
Und vor allem, weil wir haben es ja gesehen dieses Jahr mit Jaden Daniels. Wenn du einen Superstar-Quarterback draftest, kannst du von 4 Siegen auf jetzt sind sie im Conference Championship Game gehen. In einem Jahr.
Die Frage ist auch, welcher Quarterback dann 2027 im Draft ist. Weil,
ja, da gibt es viel.
Ja, das ist halt auch das Problem. Ne? Das wird ihn auch wieder ein bisschen nach hinten pushen. Durch die Position. Nicht, weil er dann schlecht ist, aber also wissen wir ja noch nicht, wer dann performt jetzt in den nächsten zwei und die anderen Quarterbacks auch nicht. Aber Quarterback-Position hat natürlich dann ein bisschen mehr Value. Die werden natürlich weiter hochrutschen.
Ja, also ich bin auf
jeden Fall wird interessant. So, ich habe jetzt noch einen Award, der uns noch nicht eingefallen ist. Das Play des Jahres.
Boah.
Der eine Spielzug, der die Gänsehaut gebracht hat, der dir den Atem stocken lassen hat, wo du gesagt hast, das war für dich der Spielzug der Saison 2024-25 im College Football.
Oh. Ein Spielzug.
Tell me. Ich muss auch noch überlegen, aber das kam mir gerade so und dachte, könnte man noch kurz drüber reden.
Boah, das ist schon schwierig. Ich bräuchte da eine Sekunde. Ich müsste immer mir schnell ein paar Spiele anschauen. Und
ich habe, glaube ich, eigentlich muss nur gucken, ob das der richtige ist.
Also der Touchdown von Ryan Williams ist crazy gewesen. Der war auf jeden Fall crazy. Aber es gibt wahrscheinlich so viele. Dylan Stewart ist auch unreal gewesen die ganze Zeit.
Ja, ich habe meinen. Ich weiß ganz genau.
Geh du als erstes. Ich weiß, was die Frage stellt, aber ich brauche eine Sekunde.
Pass auf, ich weiß ganz genau. War schon ein bisschen länger her. Und zwar genau genommen Woche 1. In Woche 1 ist für mich mein Play des Jahres entstanden, wo ich wirklich gedacht habe, meinte das jetzt ernst? Wirklich. Wenn wir das kommentiert hätten, wäre ich komplett ausgerastet. So, da hätte ich meine Kopfhörer weggeworfen. Weil der Spielzug war absurd. Und wir packen euch den Link dieses Spiels, ich habe den gerade noch auf YouTube gefunden, als einzelnen Clip aus der Big 12 Conference. Packen wir euch in die Shownotes. Schaut rein. Colorado spielt gegen North Dakota State. Es steht 20:24 im vierten Quarter, 7 Minuten 57 noch auf der Uhr. North Dakota ist in der Red Zone. Der Ball wird auf die rechte Seite geworfen. Travis Hunter ist in Man Coverage. Und der macht die geisteskrankeste Interception, die ich diese Saison gesehen habe. Er snackt den einfach mit einer Hand hinter dem Nameplate von seinem Gegenspieler. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie er den Ball gefangen hat. Ihr müsst es euch angucken. Kommt in die Shownotes und schaut es euch an. Die Interception war für mich crazy. Crazy. Er war schon komplett, also war ein Touchdown. Ich bin dumm. Warum sage ich Interception? Touchdown. Also Colorado war in Dings, war der Touchdown. Der Touchdown war für mich absurd. Absurd. Ich schaue ihn gerade parallel noch die ganze Zeit an. Ja, keine Worte dafür. Schaut euch an in den Shownotes. Das war mein Play of the Year. So, ganz einfach.
Ja, es gibt halt so viele geile Spielzüge. Wenn ich die College-Football-Saison anschaue und dann einfach jetzt nachdenke, Da war eine geile Interception gegen Utah State, da kann ich mich auch erinnern. Es ging ultra viral, wo er mit einer Hand hochgestiegen ist und so.
Ja, das recht.
Das war irre. Wenn ich dann aber auch denke, Ashton Genty, wie viele von diesen Runs er hatte, wo er einfach 3, 4, 5 Tackles weggehauen hat. Das war irre. Also da gibt es schon einige Sachen.
Ja, komm, mach jetzt einen. Du brauchst einen. Was ist dein Play? Das eine Play. Das war das Highlight.
Ach, Bruder, das ist so schwierig. Ich habe so viele verschiedene Sachen im Kopf gerade, dass ich das jetzt nur auf einen... Sorry, es tut mir leid. Ach, weißt du was? Ich gehe mit Archie Manning, als er reinkam, als sie wirklich nicht wussten, also was mit Quinn Ewers los war, und direkt ein Spielzug danach rennt er rein für einen Touchdown. Und dann direkt wusstest du.
Warte, gegen wen war das nochmal?
Oh, ich bin mir fast sicher, dass das gegen Mississippi State war.
Das war Mitte der Saison irgendwann, ne?
Das war ganz am Anfang.
Echt? War das nicht Woche 5 oder so?
Das war ganz am Anfang. Ah, warte, ich bin gerade Woche 5. Das war es nicht gegen Mississippi State.
Dann war Woche 5 Mississippi State, dann hatte ich das vielleicht im Kopf.
Gegen Monroe hat er
gespielt. Aber er kam ja ein paar Mal rein, für Canoes. Deswegen. Ja, ist nicht ganz sicher. Ja,
gegen Michigan war es auch nicht.
Ich weiß, glaube ich, aber welches Play du meinst. Ja, ist halt schon beeindruckend, wenn du so von der
Bank kommst. Ich glaube, es gegen Vanderbilt sogar. Nee. Ah, shit, ich hab's
egal, aber wir wissen, glaube ich, alle, was so. Wir suchen uns euch nochmal raus und packen euch den Clip auch nochmal in die Shownotes, dass ihr das auch nachgucken könnt. Dann haben wir einmal Dominik's Play und Hansi's Play of the Year in den Shownotes. Könnt ihr euch dann nochmal separat angucken. Mein Savvy schon mal hier direkt für euch. Alright, das war die letzte Folge der BSU Season Number 1, College Football Season 24-25. Wirklich vielen, vielen Dank. Dominik und ich haben, glaube ich, echt keine Worte dafür, was wir gestartet haben. Es macht unglaublich viel Spaß, den Podcast hier aufzunehmen, jeden Dienstag uns hier hinzusetzen und einfach über das zu reden, was uns am meisten Spaß macht. So, über diese Energie, die College Football bringt, über diesen Lifestyle einfach. Es macht brutal viel Spaß. Also echt, wir sagen danke an jeden Einzelnen, auch wenn ihr nur eine oder zwei oder drei Episoden gehört habt, ist egal. Ob ihr nur eine Minute reingehört habt, einfach danke, dass ihr am Start wart, danke, dass ihr am Start seid. Und wir schulden euch natürlich noch was. Das sind nämlich die Informationen, wie es weitergeht. Das droppen wir nämlich jetzt. Also, wir haben den Plan. Wir gehen nach dieser Folge in eine Frühlingspause. Also jetzt haben wir den 21. Januar. Es ist gerade 18:30 Uhr. Wir gehen in die Frühlingspause und kommen dann wieder. Dominik, korrigiere mich, wenn ich jetzt gerade was Falsches sage. Am 1. April. Das ist der Dienstag, 1. Ja. April. Und machen dann fünf Folgen müssten das sein. Jeden Dienstag dann wieder. Wir bleiben Dienstag treu. Und machen dann fünf Folgen, erstmal vier zur Preview zu dem NFL Draft, gehen in Positionsgruppen rein, welche Deutschen könnten vielleicht gedraftet werden, all solche Geschichten, wir gehen komplett rein. Vielleicht machen wir auch ein paar Interviews, Dominik, können wir auch machen, wir können so eine kleine Interview-Series starten, da noch hinterher packen, dass wir vielleicht drei, vier Interviews machen, die ganz cool sind. Wir haben auf jeden Fall schon einige Ideen, wie wir die ein paar Folgen machen. Gehen dann noch eine Recap-Folge zum NFL Draft. Also den Dienstag nach dem NFL-Draft. Ja. Gehen wir auf jeden Fall rein, sagen unsere Meinung, was waren die geilsten Picks, was waren die most surprising Picks, machen da einiges und quatschen darüber. Gehen dann in die Sommerpause nach diesen vier, fünf Folgen, die wir machen werden und kommen wieder am 28.07.
Ist das 28. Juli müsste es gewesen sein.
Am 28. Juli, weil wir dann genau noch einen Monat haben in der Preview zur neuen College Football Season. Also das ist unser Plan. Wir werden das
29.
Nochmal, 29. Juli. So, also am 1. April kommen wir wieder, machen dann fünf Folgen bis nach dem NFL-Draft. Der ist vom 24. bis 26.04. Also machen wir dann am, das ist glaube ich der 28., 29.04., also der Dienstag nach dem NFL-Draft, die letzte Recap-Folge für den Draft. Wir gehen dann in die Sommerpause und kommen dann mit der kompletten 9 Season Number 2 von BSU wieder, was ja dann von Ende Juli, also 29. Juli bis jetzt wieder, also dann nächstes Jahr, Ende Januar 2026, das ist sozusagen die volle Saison wieder. Wir machen sozusagen über den Frühling, Sommer immer dieses Draft-Special, wo wir ein paar Interviews und dann diese Draft-Breakdowns machen und dann aber die komplette volle Saison zur Season. Also das ist unser Plan. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie wir. Und Dominik will vielleicht noch was hinzufügen, sonst hat er wie immer die letzten Worte.
Nee, es hat einfach Spaß gemacht. Die erste Saison, wir alle Lehrlinge durften jetzt mal durchgehen.
Und alle haben, Freshmen.
Wir alle waren Freshmen. Man hat das erste Mal alles miterlebt. Man hat sich in ein Team verliebt. Die erste Liebe. Und dann bricht sie dir das Herz. Die BYU.
Cougars. Wir müssen die letzte Folge in der letzten Minute noch Hate zu BYU geben. Zieht euch das mal rein.
Bruder, ich bin der Nummer 1 Hater kann ich nicht sagen, weil Dallin, der Bruder von Sam, der labert jeden Tag gegen BYU, der wird von Fans jeden Tag angeschrieben.
Du bist zumindest ein Number 2 Hater.
Ich bin ein Number 2 BYU Hater, echt.
On the planet.
Aber worldwide. Ist halt wie BYU, du verliebst dich und dann reißen dir das Herz so eklig auf, weil die dann so dumm verlieren und du weißt aber, ja, hey.
Das sind Erfahrungen.
Karma, das kommt zurück.
Ja, das sind Erfahrungen. Man sammelt ein paar, wir haben Erfahrungen gesammelt alle zusammen, wir haben Touchdowns gesehen, wir haben Deceptions gesehen, wir haben uns an College Football rangetastet, wir haben News zusammen erlebt, wir werden nächstes Jahr den Arch Manning-Stern auferstehen sehen bei den Texas Longhorns, also ey Leute, wir haben richtig Bock. Falls ihr bis zum April
geile
oder bis zum
Ente.
August, die geile Ente kommt auch wieder, falls ihr, das ist auch nochmal ein guter Punkt, Dominik, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, Feedback habt, schreibt Dominik oder mir auf Instagram, wir sind immer open, wir antworten gerne, schreiben mit euch gerne, packt uns in die DMs, slidet da mal rein, falls ihr irgendwas habt, falls ihr Vorschläge habt, Wünsche, was auch immer. Wir wollen so viel von euren Wünschen irgendwie hier reinpacken wie möglich, weil, ey, Uns macht es Spaß, aber euch soll es auch Spaß machen.
So. Wir werden es bestimmt tausendmal noch sagen, wie man College Football anschaut.
Genau, das werden wir natürlich ab nächster Saison auch wieder
jedes
machen.
Jedes Mal.
Wird euch vielleicht auch wieder dann die es wissen, schon zu den Ohren herausnehmen. Aber wir wollen natürlich so viele Leute zum College Football bringen wie möglich. Vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es nächste Saison wieder College Football irgendwo in Deutschland zu gucken.
Ey. Das wäre auch krass.
Fingers crossed. Vielleicht ist es ja so. Vielleicht ist es im Free-TV, vielleicht auf The Zone. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber wie es passieren kann, ist, wenn wir mehr Leute zum College Football bringen, weil je mehr Leute das gucken wollen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das irgendwann gibt wieder. Also holt Freund, Freundin, Onkel, Tante, Vater, Mutter, Geschwister, alle in diesem Podcast, denn dann gibt es vielleicht irgendwann wieder die Möglichkeit, College Football so zu verfolgen. Also, Leute, habt einen geilen Frühling, habt eine geile Zeit bis zum NFL-Draft und wir hören uns spätestens wieder am 1. April genau hier bei der Broman State University. Dominik? Habt die letzten Worte.
Class is dismissed.